Wir wollen heute auf den Predigttext hören, er kommt aus dem Psalm 109. Psalm 109. Und wer eine Bibel dabei hat, und ich hoffe, ihr habt alle eine mit dabei, der kann gerne mit aufschlagen. Psalm 109. Das Besondere an diesem Psalm ist, dass es der längste Rachepsalm, sogenannte Rachepsalm in der Bibel ist. Und wir sind zwar gerade in der Reihe durch das fünfte Buch Mose, aber beim letzten Predigttext ging es ja auch um den Bann über die kanaanitischen Völker. Also dieses vollkommene Gericht über diese Völker. Nicht nur die Soldaten, sondern auch die Alten, die Kinder, die Frauen, alle sollten getötet werden. Und wir wollen uns heute mit dieser Thematik anhand dieses Psalms auseinandersetzen. Hören wir auf Psalm 109, dem Vorsänger, ein Psalm Davids. O Gott, den ich rühme, schweige nicht. Denn der Mund des Gottlosen und des Betrügers hat sich gegen mich aufgetan. Mit lügnerischer Zunge sprechen sie zu mir. Sie umringen mich mit gehässigen Worten und bekämpfen mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind. Ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Setze einen Gottlosen über ihn und ein Ankläger stehe zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und sein Gebet werde ihm zur Sünde. Seine Tage seien wenige und sein Amt empfange ein anderer. Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherwandern und betteln, nach Brot suchen, fern von ihren zerstörten Wohnungen. Der Gläubiger nehme ihm alles weg und Fremde sollen plündern, was er sich erworben hat. Niemand gebe ihm Gnadenfrist und keiner erbarme sich über seine Weisen. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name erlösche in der nächsten Generation. Der Missetat seiner Väter werde gedacht vor dem Herrn und die Sünde seiner Mutter werde nicht ausgetilgt. Sie sollen alle Zeit dem Herrn vor Augen stehen und ihr Andenken werde von der Erde vertilgt, weil er nicht daran dachte, Barmherzigkeit zu üben, sondern den Elenden und Armen verfolgte und den Niedergeschlagenen, um ihn zu töten. Da er den Fluch liebte, so komme er über ihn. Und da er den Segen nicht begehrte, so sei er fern von ihm. Er zog den Fluch an wie sein Gewand, so dringe er in sein Inneres wie Wasser und wie Öl in seine Gebeine. Er sei ihm wie das Gewand, das er anzieht, und wie der Gurt, mit dem er sich ständig umgürtet. Das sei der Lohn für meine Widersacher von Seiten des Herrn, für die, welche Böses gegen meine Seele reden. Du aber, o Herr, mein Herr, handle an mir um deines Namens willen. Deine Gnade ist gut, darum errette mich. Denn ich bin elend und arm, und mein Herz ist verwundet in meiner Brust. Wie ein Schatten, wenn er sich neigt, schleiche ich dahin. Ich werde verscheucht wie eine Heuschrecke. Meine Knie wanken vom Fasten, mein Fleisch magert gänzlich ab, und ich bin zu ihnen zum Gespött geworden. Wer mich sieht, schüttelt den Kopf. Hilf mir, o Herr, mein Gott, rette mich nach deiner Gnade. So wird man erkennen, dass dies deine Hand ist, dass du, Herr, dies getan hast. Sie mögen fluchen, du aber segne. Erheben sie sich gegen mich, so sollen sie zu Schanden werden. Aber dein Knecht soll sich freuen. Meine Ankläger sollen Schmach anziehen und in ihre Schande sich hüllen wie in einen Mantel. Und ich will den Herrn laut preisen mit meinem Mund. Und inmitten vieler will ich ihn rühmen, weil er dem Armen zur Seite stand, um ihn zu retten vor denen, die ihn verurteilten. Wie können wir diese sehr harten Worte dieses Psalms, und wir wissen, da gibt es noch mehr Psalmen, richtig einordnen? Was sollen wir davon lernen? Und natürlich lautet die Frage, wie weist uns ein solches Gebet auf Jesus hin? Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Betet Jesus nicht im Moment seiner größten Verspottung? Und der Psalmist redet ja davon, dass er verspottet wurde. Betet Jesus nicht in diesem Moment, als seine Feinde ihn mit gehässigen, lügnerischen Worten umgaben? Betet Jesus nicht gerade in dem Moment seines größten Leides durch seine Feinde für seine Feinde? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun versuchen wir zunächst einmal die Situation Davids zu verstehen. Das ist unser erster Punkt. Und im zweiten Punkt wollen wir dann sehen, wie das mit Jesus zusammenhängt. Also David. David hatte viele Feinde und mächtige Feinde. Welchen er jetzt hier in diesem Psalm konkret vor Augen hatte, das kann man nicht genau klären, aber sein größter Feind, das wissen wir, das war sicherlich König Saul. Und darüber hinaus gab es aber noch viele weitere Feinde, eben Menschen, die ihn bei Saul verrieten, die schlecht über ihn redeten, die Saul darin unterstützten, David zu verfolgen, die ihm für das Gute, was David tat, Böses erwiesen. Ja, David opferte sich ja im Kampf für sein Volk gegen die Philister auf. Er ging in so viele höchst gefährliche Situationen. Ja, die Geschichte mit Goliath ist ja nur eine Geschichte, wo er sich aufgeopfert hat für sein Volk und für seinen Gott. Und seine Feinde innerhalb des Volkes dankten es ihm mit umso größerer Feindschaft. Er wurde verfolgt, er musste um sein Leben bangen, er wurde zum Staatsfeind Nummer 1 gemacht. Und er konnte kaum noch Unterstützung finden, er trieb sich da nur noch in den Wüsten rum. Die Leute spotteten über ihn, sie konnten nur noch den Kopf schütteln, wenn sie ihn sahen. Was will der noch hier, was will der noch? Und besonders gehässig waren ihre Lügen, Verleumdungen, ja der Rufmord und sogar Flüche gegen David. Das lesen wir Vers 2 und 3 und dann nochmal Vers 17 bis 18. Bei David war es so, bis ins Körperliche hinein war er am Ende seiner Kräfte. Er vergleicht sich an einer Stelle in diesem Psalm mit einer Heuschrecke, die der Bauer als Schädling von seinen Pflanzen abschüttelt. Nun, wenn wir jetzt weiter diesen Psalm betrachten, müssen wir auch daran denken, dass es heute viele Christen gibt, die genau so behandelt werden, die wie Ungeziefer behandelt werden. Die vertrieben und getötet werden wie Schädlinge. Nun, wie reagierte David auf diese Anfeindung? Er ließ sich nicht dazu hinreißen, es diesen Feinden mit gleicher Münze heimzuzahlen. Sondern, wir lesen es zweimal, dass er seinen größten Feind Saul verschonte. Seine Freunde haben ihm sogar gut zugeredet. Jetzt mach ein Ende. Er hat es verdient. Und David sagte, ich kann doch nicht die Hand an den König legen, an den Gesalbten Gottes. Er erbarmte sich auch über die Nachkommen Sauls. Er vollzog keine Rache an ihn. Er legte auch keine Hand an Simei, der ihm auf der Flucht vor Absalom fluchte. Vielleicht kennt auch diese Geschichte, als David fliehen musste vor seinem eigenen Sohn. Und die Leute standen am Rand und haben ihn verflucht, dieser Simei. Nein, seine Reaktion auf die Anfeindung und Verleumdung war was? Es war Gebet. Das ist im Vers 4 so ein ganz prägnanter Satz am Anfang von diesem Psalm. Ich aber bete, steht dort. Ich aber bete. Also seine ganze und einzige Reaktion, das wird damit ausgedrückt, ist zu beten. Die Feinde machen das. Ich aber bete. Er überlässt damit die Rache Gott, denn er weiß, dass er völlig von ihm abhängig ist. Er kann ja eh nichts tun. Und er bittet Gott auch nicht um grausame Rache, sondern wenn man mal genau hinschaut, er bittet Gott um Gerechtigkeit. Nicht mehr und nicht weniger. Um Gerechtigkeit. So wie sein Feind ihn verklagt, soll er nun auch verklagt werden und keine Gnade, keine Barmherzigkeit finden. Vers 6. Sein Gebet soll als Heuchelei offenbar werden, Vers 7. Er soll weder bei einem weltlichen Richter noch bei Gott Gnade finden, so wie er auch keinem die Gnade gewährt hat. Er soll Verfolgung und Tod erleiden, so wie er den Schwachen und Hilflosen verfolgte und töten wollte, Vers 16. Und er soll unter dem Fluch stehen, so wie er anderen fluchte, Vers 18 bis 19. David will, und deshalb ist dieser Psalm so krass, er will, dass der Herr dem Bösen, der Sünde ein Ende bereitet. Und er weiß, dass die Sünde dem Wesen des Menschen anhaftet. Sie erfüllt ihn wie Wasser und Öl. Sie wird von Generation zu Generation weitergegeben. Seit Adam ist die Sünde ein Teil des Wesens des Menschen. Also der Mensch sündigt nicht nur, sondern er ist ein Sünder. Und darum werden in diesem Psalm die Väter- und Kindergeneration in das Gericht über die Sünde mit hineingenommen. Das sind diese Verse 9 bis 14. Man kann nicht sagen, naja, die Eltern waren noch gut, jetzt haben wir mal einen schlimm, aber dann wird das alles wieder besser. Nein, das ist ein Grundproblem, weil es weitergegeben wird von Generation zu Generation. Und das Letzte, was in diesem Psalm deutlich wird und an Davids Reaktion, David geht es um die Gottesverherrlichung. Er bittet das alles, weil er möchte, dass Gott verherrlicht wird. Das ist sein höchstes Ziel und sein größtes Verlangen. Gott soll seine Gerechtigkeit, Heiligkeit und vor allem seine Macht durch das Gericht über seine Feinde und natürlich die Rettung seines auserwählten Königs David und seines Volkes in der ganzen Welt zeigen. Ja, Vers 1, er betet zu dem Gott, den er rühmt. Und wenn Gott für Gerechtigkeit sorgen und David retten wird, so schlussfolgert er dann Vers 27 am Ende des Psalms, so wird man erkennen, dass dies deine Hand ist, dass du, Herr, dies getan hast. Und dann Vers 30, ich will den Herrn laut preisen mit meinem Mund und inmitten vieler will ich ihn rühmen, weil er dem Armen zur Seite stand, um ihn zu retten vor denen, die ihn verurteilten. Also, David litt wirklich sehr unter seinen Verfolgern. Er forderte Gerechtigkeit und er wollte Gott verherrlichen. Das sind Sachen, die wir verstehen und wir gut finden, aber trotzdem bleibt es dabei. Wenn wir diesen Psalm lesen oder ähnliche Psalmen, dann ist es einfach eine Nummer zu hart für uns, oder? Was hat das mit christlicher Liebe zu tun? Und war David nicht selber ein großer Sünder? David war ein Ehebrecher, ein Lügner und ein Mörder. Ja, er war ein großer Sünder, aber er war eben auch der große Vorfahre von Jesus. Aus seiner Linie sollte der Messias kommen, der göttliche König und Retter. Und das ganze Leben von David und sein Amt waren in vielerlei Hinsicht eine Vorschattung auf Jesus, was wie eine Prophetie auf Jesus hin. Und seine Psalmen, die David gedichtet hat, die sind prophetische Gebete, welche nicht nur von Jesus sprechen, sondern welche Jesus selbst gebetet hat. Jesus hat, wie alle Juden damals, das ganze Psalmbuch gebetet, auch diese Psalmen. In diesem Psalm hören wir tatsächlich die Stimme Jesu. Nicht nur die Stimme von David. Und deshalb wollen wir jetzt mal dieser Frage genauer auf den Grund gehen, wie dieser Rachepsalm mit Jesu Worten, konkret mit seinen Worten vom Kreuz zusammenpasst. Das ist unser zweiter Punkt. Nun, das Erste, was uns Verständnis gibt, ist, dass es Jesus auch zuallererst, so wie David, um die Verherrlichung Gottes ging. Beide wollten Gott verherrlichen. Obwohl David gegen und Jesus für seine Feinde betete, sie wollten beide dasselbe, Gott verherrlichen. Sowohl die Rettung vom als auch das Gericht über den Sünder verherrlicht Gott. Einerseits werden seine große Barmherzigkeit und Treue und andererseits seine Heiligkeit und Gerechtigkeit in der Welt offenbart. Ja, in Rettung und Gericht erkennt der Mensch, was? Gottes Souveränität. Seine uneingeschränkte Macht und Kraft. Gott zeigt sie, indem er Menschen in ihre Schranken weist und richtet für das Böse, was sie tun. Gott zeigt sie aber auch, indem er Menschen, die seine Feinde sind, überwindet und zu seinen Kindern macht. Indem er sie aus den Sünden herausrettet. Etwas, was der Mensch eben nicht selbst machen kann. Wir sehen das dann im Alten Testament an der Geschichte seines Volkes, an der Geschichte des Volkes Israels. Gott hat dieses Volk damit beauftragt, hat ihm sein Wort gegeben, sein Gesetz gegeben, damit das Volk nach dem Gesetz leben sollte. Und sie sollten so Gott verherrlichen in der Welt. Sie sollten zeigen, schaut mal, so wie wir leben, das ist Gott, das ist Gottes Charakter, das ist Gottes Wesen. Aber sie haben es nicht gemacht. Und so hat Gott dann trotzdem sich an seinem Volk und durch sein Volk in der Welt verherrlicht, weil er sein Volk gerichtet hat für seine Sünden. Hat seine Souveränität gezeigt an seinem Volk. Aber das war nicht das Ende, sondern er hat sich wieder über sein Volk erbarmt. Er hat es aus der babylonischen Gefangenschaft wieder heraus errettet und hat seine souveräne Kraft und Macht gezeigt, indem er sie aus dieser größten Not, aus dem Exil gerettet hat und zurückgeführt hat. Gut, also in beiden sehen wir, dass Gott verherrlicht wird. Und doch stoßen uns diese Worte dieses Psalms nicht dennoch ab. Also wenn es euch so wie mir geht, ich habe dann immer Probleme, so einen Psalm zu lesen, ehrfürchtig und geschweige denn zu beten. Und das ist ja das Gebetsbuch der Bibel. Wollen wir nicht viel lieber das Gebet von Jesus sprechen? Das geht uns doch runter wie Öl, oder? Das ist doch schön. So wollen wir als Christen auch in Erscheinung treten. Die, die lieben. Nun, möge Gott schenken, dass wir das tatsächlich können, wenn es drauf ankommt. Dass wir dann tatsächlich in der Lage sind, das Gebet Jesu von ganzem Herzen zu sprechen. Möge Gott schenken, dass wir in der Lage sind, unseren Feinden zu vergeben und auf dieser Grundlage dann auch um das geistliche Wohl, um ihr geistliches Wohl, um ihre Vergebung zu bitten. Denn wenn wir mal ehrlich sind, es ist doch so, dass uns schon Kleinigkeiten bei anderen, die müssen doch nicht mal gegen uns gerichtet sein, dass die uns so sehr aufregen. Dass wir uns so schnell angegriffen fühlen, dass so schnell Ärger und Zorn in uns hochkommen, statt Liebe und Mitgefühl. Geschweige denn Sorge um das geistliche Wohl unserer Feinde, unserer Nächsten. Wie schnell ist es, dass wir sofort beleidigt sind, verärgert sind, erzürnt sind, dass wir uns einfach am anderen stören. Bei Kleinigkeiten. Wenn wir schon Probleme in manchen Fällen haben, unseren Geschwistern in der Gemeinde von ganzem Herzen zu vergeben. Oder unserem Ehegatten oder unseren Familienangehörigen. Denken wir, dass wir unserem Nächsten, die uns um unseres Glaubens willen verlachen, vielleicht auch benachteiligen, liebevoll begegnen können? Denken wir, dass wir dann, wenn die Lage auch in unserem Land für Christen schlechter wird, wenn die Verfolgung hier größer wird, dass wir dann die Kraft haben, für unsere Feinde zu beten und sie zu lieben? Ja, wir denken oft so, dass das dann geht. Ne? So im zwischenmenschlichen Bereich, die Beziehung, die wir so haben, na, da muss man eben sehen, wie man zurechtkommt. Aber wenn dann die große Herausforderung kommt, dann werde ich schon zeigen, wie sehr ich meine Feinde liebe. Und Jesus sagt, wenn du es im Kleinen nicht lernst, wenn du im Kleinen nicht treu bist, dann wirst du es im Großen natürlich auch nicht sein. Also lasst uns Gott darum bitten, dass er uns mit seiner bedingungslosen Liebe füllt, dass wir tatsächlich lieben und vergeben und beten können, so wie Jesus das tat, so wie Stephanus das tat. Und lasst uns auch für unsere verfolgten Glaubensgeschwister bitten, dass sie das tun können, die so richtig in der Bedrängnis sind, von denen genau das gefordert ist, dass sie diese Liebe haben. Und dass durch diese Liebe dann die Menschen und sogar ihre Feinde überwunden werden. Ich habe euch schon mal dieses Beispiel von den Frauen, der Märtyrer aus der Türkei berichtet, die vor ein paar Jahren da erstochen wurden. Ja, das waren Missionare und die Frauen von diesen Missionaren, die dort brutal erstochen wurden, die haben dann öffentlich bekannt gegeben, ja, wir vergeben den Mördern. Und ich lese euch nochmal vor, was dieser eine Kommentator dann im Radio oder Fernsehen dazu gesagt hat. Die Mörder wollten die Aktivitäten der Missionare hindern. Aber was diese Frauen durch ihre öffentlichen Aussagen in ein paar Tagen bewirkt haben, das hätten 1000 Missionare in 1000 Jahren nicht schaffen können. Ja, diese Liebe, die kann Menschen überwinden. Und deshalb sollten wir gerne Spott und Anfeindung ertragen und vergeben und somit ein Zeugnis sein, welches Feinde überwindet. Und da kommen wir wieder zu der Frage, gut, was machen wir jetzt mit diesem Rachepsalm? Nun, hier müssen wir Folgendes wissen. Die Zeit des Alten Bundes, die Zeit des Alten Testaments, das war eine Zeitepoche der Vorschattungen auf das erste Kommen Jesu, aber eben auch auf das zweite Kommen Jesu. Das ist ganz wichtig. Wir haben im Alten Testament viele Retter, viele Persönlichkeiten, die das Volk aus einer gewissen Not errettet haben. Und die wurden so zu gewissen Typen, zu Vorschattungen auf Jesus, der das Volk dann letztendlich aus der größten Not, aus der Verlorenheit in Sünde rettete. Mose ist ein sehr gutes Beispiel. Mose war ein solcher Typus auf Jesus. Er kam, er führte das Volk aus der Gefangenschaft aus Ägypten heraus und er führte es in das Land, in das verheißene Land, wo sie mit Gott zusammen leben konnten. In ähnlicher Weise sind aber nun auch die Gerichte im Alten Testament, zum Beispiel das Gericht über die kanaanitischen Völker, das eben auch Mose dann oder beziehungsweise Josua dann vollführen sollte, Vorschattungen auf das letzte Gericht, welches Jesus bei seinem zweiten Kommen halten wird. David bittet Gott darum, dass er in besonderen Fällen, hier in diesem Psalm, das letzte Gericht zu einem gewissen Grad vorziehen möge. Dass er seine Feinde, die sowieso das letzte Gericht erwartet, schon jetzt richten möge. Und er macht das aus drei Gründen. Einmal, um diesen bösen Menschen Einhalt zu gebieten. Jetzt, Herr, ja, ich weiß, sie kommen irgendwann ins letzte Gericht, du wirst ihnen die gerechte Strafe geben, aber das Leid und die Not ist so groß und die Bedrängnis deines Volkes ist so groß. Herr, ich bitte dich, gebiete ihnen jetzt schon Einhalt. Befreie dein Volk aus der Not. Das ist der zweite Grund. Errette dein Volk. Und der dritte Grund ist, dass diese Gerichte ein Warnzeichen sein sollen für ungläubige Menschen. Ein Warnzeichen. Und somit wären die alttestamentlichen Gerichte eine Prophetie, eine Vorschattung, ein Bild dafür, was am Ende der Welt kommen wird. Und diese Deutung wird dadurch unterstützt, dass an den Stellen im Neuen Testament, wo es um das letzte Gericht über die Feinde Gottes geht, wo das jüngste Gericht angesprochen wird, dass dort diese alttestamentlichen Gerichte oder diese Rachepsalmen zitiert werden. Oder es wird durch bestimmte Wörter und Wendungen darauf hingewiesen. Ja, es wird ein Bezug hergestellt. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern im Neuen Testament, wenn es um das letzte Gericht geht, werden diese Stellen erwähnt. Wer ein paar Stellen wissen möchte, ich kann euch die nachher gerne geben. Ich will jetzt nur mal eine Sache nennen, nämlich Psalm 109, Vers 8. Sein Amt empfange ein anderer. Ja, in diesem Rachepsalm. Ja, sein Amt empfange ein anderer. Das wird dann von Petrus im Petrusbrief angewandt auf Judas Iskariot und auf sein Gericht. Und es geht da eben nicht nur darum, das Böse zu bestrafen, sondern es geht eben auch darum, das Böse zu beenden. Das wird im Psalm 109 besonders eben an diesen Versen 8 bis 15 deutlich. Letztlich soll das ganze Geschlecht der Feinde Gottes getilgt werden. Seine Sünde jedoch soll ungetilgt bleiben. Ja? Vers 15, die sollen getilgt werden, die Sünde soll ungetilgt bleiben. Und die Botschaft ist klar, Sünder müssen das volle Gericht über ihre Sünden tragen. Gottes Gericht im Alten Testament über seine Feinde, die stellen einen Vorgriff auf das Endzeitgericht über alle Menschen dar. Und darum sind sie mit einem Aussetzen seiner sonst üblichen Gnade und Geduld gegenüber den Ungläubigen verbunden. So war es eben dann bei den kanaanitischen Völkern. Ihr Maß war voll, ihr Sündenmaß war voll. Es gab eine Zeit, wo Gott gesagt hat, nein, jetzt ist es noch nicht voll. Aber dann, als das Volk Israel aus Ägypten kam und einziehen sollte, da war das Maß voll. Die Zeit der Gnade, die Zeit der Geduld war abgelaufen. Und Gott hatte keine Barmherzigkeit, keine Gnade, keine Geduld mehr mit ihnen. Der Theologe Biel, der schreibt dazu, die Bibel sagt auch, warum wir unsere Feinde lieben sollen. Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und darum sagt natürlich Jesus auch, liebe deine Feinde. Klar. Aber am Ende der Zeiten jedoch wird Gott seinen Segen nicht mehr spürbar über die Ungerechten ausgießen, sondern er wird sie richten. Ebenso werden die Gläubigen zu jener Zeit nicht mehr länger verpflichtet sein, ihre ungläubigen Nächsten oder ihre gottlosen Feinde zu lieben. Stattdessen werden sie sich in ihrer Haltung mit Gott auf dieselbe Ebene stellen und sie im Gericht verwerfen. Zu jener Zeit werden die Ungläubigen hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben, so wie Jesus es selbst gesagt hat in Matthäus 25. Die Gerichte im Alten Testament sind Vorschattung auf das letzte Gericht. Aber, jetzt kommt der Punkt, die Zeit des neuen Bundes, die Zeit, in der wir jetzt leben, die Zeit seit dem ersten Kommen Jesu Christi, ist keine Zeit der Vorschattungen und Prophetien, sondern eine Zeit der Erfüllungen. Mit Jesu ersten Kommen brach die Zeit der Erfüllungen an. Warum konnte Jesus am Kreuz unter den Flüchen und Lästerungen seiner Feinde beten, Herr, vergib ihnen? Er war doch selber Gott. Vollkommen gerecht und heilig. Er hätte das Gericht über seine Feinde in diesem Moment nicht nur vollstrecken können, sondern vollstrecken müssen. Gestern bei der Evangelisationsveranstaltung da hatte der in der Predigt das so wunderbar erwähnt. Petrus geht und will das Gericht ausführen. Er nimmt das Schwert, er schlägt dem Knecht das Ohr ab. Und Jesus sagt, könnte ich nicht jetzt 12 Legionen Engel rufen? Die stehen doch zur Verfügung, die sind doch hier. 12 Jünger in Angst und Bange. Und Jesus sagt, ich habe 12 Legionen Engel, 12 mal 5, 6.000 Engel. Natürlich kann ich das Gericht vollziehen. Und ich müsste es auch machen, denn ich bin Gott. Wie viel Gutes habe ich ihnen getan? Wie viel Liebe ihnen erwiesen? An einer Stelle hat Jesus sogar einen Rachepsalm, einen anderen zitiert, Psalm 69, im Angesicht des Hasses, der ihm auf seine guten Werke entgegenschlug. Ich lese euch mal Johannes 15, Vers 24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Genau die Reaktion, die David hatte. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Und jetzt zitiert er Psalm 69, Vers 5. Sie hassen mich ohne Ursache. Und wenn Jesus eine Stelle zitiert aus einem Psalm, dann meint er damit immer den ganzen Psalm. Und doch betet Jesus, als sie ihn in ihrem Hass sogar dann ans Kreuz genagelt haben, Vater, vergib ihnen. Wie konnte er das tun? Nun, er konnte es tun, weil er eben in dieser Stunde selber den Fluch der Rachepsalm, den Fluch des Gesetzes, diesen Zorn Gottes auf sich genommen hat. Ja, er musste richten. Er musste sie richten. Aber er hat gesagt, ich trage selber das Gericht. Wir lesen das im 5. Mose 27. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut. Und was wir hier im Psalm lesen, das sind diese Flüche ausgesprochen. Verflucht sei, wer das nicht hält. Und was lesen wir dann? Galater 3, Vers 13. Christus hat ihn losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn, es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Jesus bat um Vergebung der Sünde. Und dann sorgte er für die Vergebung der Sünden. Er bat um Vergebung ihrer Sünden, dass sie, seine Peiniger, ihn wie einen Schwerverbrecher behandelten, obwohl er unschuldig war. Und gleichzeitig ließ er sich zu einem Schwerverbrecher machen, weil er ihre Sünden auf sich nahm. Ja, es war nicht gerechtfertigt. Es war ungerecht, dass sie ihn wie einen Schwerverbrecher behandelten. Und was war die Reaktion? Er sagte, okay, dann bin ich jetzt ein Schwerverbrecher. Ich nehme eure Schuld auf mich. Christus hat Hass, Spott, Erniedrigung, Folter ertragen, weil er unsere Sünde auf sich nahm. Und damit trug er nicht nur unsere Sünde, nicht nur unseren Hass gegen ihn, gegen Gott, sondern gleichzeitig Gottes Zorn über diesen Hass. Von zwei Seiten prasselte das Gericht oder diese Bedrängnis auf ihn ein. Und da können wir natürlich nicht nachvollziehen, was Jesus dort wirklich erlitten hat. Ja, der Kreuzestod körperlich muss schrecklich gewesen sein, aber was Jesus dort durchgestanden hat, indem er den Zorn getragen hat, unsere Sünde getragen hat, das kann keiner nachvollziehen. An der Kreuzigung Jesu sehen wir tatsächlich, wozu der Mensch durch die Sünde fähig ist. Wir sehen seine abgrundtiefe Rebellion gegen Gott, gegen seinen Schöpfer, der ihm Gutes tut und wir beantworten es mit Bösen. Die Botschaft vom Kreuz ist ein Spiegel für unser eigenes Herz. Aber Gott sei Dank sehen wir daran nicht nur die absolute Zuspitzung unseres Hasses gegen Gott, sondern eben auch das größte Werk der Liebe Gottes für uns. Christus kam in unsere Welt und er ging ans Kreuz, um die Verheißung der Rettung und die Vergebung der Sünden zu erfüllen. Und seitdem werden bis heute Menschen aus allen Nationen tatsächlich aus ihrer Verlorenheit gerettet. Aus Feinden Gottes werden tatsächlich Kinder Gottes. Doch am Ende der Zeit, wenn Christus das zweite Mal kommen wird, wird er auch das Gericht vollständig erfüllen. Noch ist also die Zeit der Gnade, die Zeit, in der das Evangelium verkündet und bezeugt wird, auch durch uns, auch durch unsere Leiden und durch unsere Feindesliebe. Aber irgendwann kommt Jesus wieder und dann kommt das Gericht. Und damit komme ich zu einem dritten Punkt. Wir hatten David uns angeschaut, wir haben uns Christus, wir haben uns Jesus angeschaut. Ja, was ist jetzt mit uns? Das Gebet Jesu am Kreuz soll unbedingt unsere Gebete bestimmen. Wir leben in dieser Zeit des neuen Bundes. Aber auch das Gebet Davids sollen wir in gewisser Weise sprechen. Tatsächlich können wir diese Psalme auch beten. Und wir machen das. Wir machen das jeden Sonntag. Weil wir nämlich das Vaterunser sprechen und Jesus uns im Vaterunser genau diesen Auftrag gegeben hat. Er sagt, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann kommt eine Bitte, was? Dein Reich komme. Und damit meint Jesus, dass wir dafür beten sollen, dass Menschen an Jesus glauben. Dass sozusagen sein Reich in dieser Welt wächst, weil mehr Menschen im Herzen Jesus als ihren König haben. Aber nicht nur. In der Bitte liegt auch die Bitte, dass wir Jesus bitten, komme wieder und richte dein Reich sichtbar auf. Setze dem Bösen ein Ende. Beschütze dein Volk in dieser Welt und komme selbst wieder und zeige dich in deiner Herrlichkeit, dass dein Reich sichtbar für alle wird. Dein Reich komme. Also diese Bitte beinhaltet das Gericht über die Feinde, als auch die Rettung. Nun, jetzt ist die Frage noch, was gibt uns das Recht, Gott um Hilfe und Rettung zu bitten? Warum können wir vor Jesus treten? Wir sind doch selber Sünder. Wir lieben doch oft die Sünde mehr als Jesus. Wie oft ist es doch so, dass eigentlich so ein Psalm wie 109 sich gegen uns richtet? Warum konnte David um Gottes Hilfe bitten? Was machte ihn besser als seine Feinde? Nun, ich habe es schon gesagt, nichts. Er war genauso schlimm. Ehebrecher, Lügner, Mörder. Geht's noch schlimmer? David bat Gott aufgrund seiner Bedürftigkeit, aber nicht aufgrund seiner Würdigkeit. Er brauchte seine Hilfe unbedingt, ohne sie war er verloren. Aber was gab ihm Hoffnung, dass Gott ihn tatsächlich retten würde? Lesen wir nochmal Psalm 109, Vers 21. Was sagt David da? Du aber, o Herr, mein Herr, handle an mir um deines Namens willen. Deine Gnade ist gut, darum errette mich. Und das ist Das ist genau der Grund für uns. Das ist derselbe und einzige Grund, warum wir um Hilfe und Rettung bitten können, aufgrund der Gnade Gottes. Weil er Rettung verheißen hat und in Christus erfüllt hat. Wir können nicht auf der vermeintlichen Grundlage beten, dass wir besser sind als unsere Feinde, sondern nur auf der Grundlage des Kreuzes. Wir können nicht zu Jesus kommen und sagen, na Mensch, wir sind doch Christen und wir machen doch so viel und ich habe mir so eine Mühe und außerdem die sind ja so schrecklich. Wenn das unsere Grundlage ist, dann sind wir genauso mit dran. Nur auf der Grundlage des Kreuzes, auf der Grundlage der Gnade Gottes. Im Gebet Davids liegt eine große Warnung, dass Gott diese Welt und alle, die nicht auf seinen Sohn vertrauen, richten wird. Und im Gebet Jesu am Kreuz liegt unser großer Trost und unsere Ermutigung. Und dieser Vers in diesem Psalm, mitten in diesem Rachepsalm, um deines Namens willen, um deiner Gnade willen, das ist die Verbindung. Gott will uns unsere Schuld vergeben. Er hat seinen Sohn dafür gegeben. Und darum lasst uns beide Dinge ernst nehmen. Die Mahnung, die Warnung und auch die Ermutigung, den Trost durch Christus. Amen. Und jetzt lasst uns zusammen singen, das nächste Lied. Die Nummer 359, ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder mich. Die Strophen 1 bis 6, das Lied passt auch sehr gut zu diesem Psalm.